The International University, chapter read by Diane Carr. Die Internationale Hochschule. Internationalität ist Teil des Wesens von Wissenschaft, stellte der Wissenschaftsrat vor einigen Jahren fest. Folglich ist Internationalität auch ein wesentliches Merkmal derjenigen Institutionen, in denen Wissenschaft betrieben wird. Also auch und insbesondere der Hochschulen. Diese müssen international wettbewerbsfähig sein und über international kompatible Strukturen verfügen. Gerade in dieser Hinsicht konstatiert der Wissenschaftsrat jedoch gravierende Defizite. Das Bildungs- und Hochschulsystem sowie das damit verbundene Berechtigungswesen der Bundesrepublik Deutschland weichen von den Standards ab, die die englischen bzw. angloamerikanischen, aber auch die französischen Bildungssysteme etabliert haben. Die Aufnahme eines Studiums innerhalb solcher weitgehend homogene Systeme erscheint daher vielfach als der naheliegendere Weg. Im Vergleich mit diesen Systemen empfinden viele ausländische Studenten das Studium an deutschen Universitäten als zu wenig strukturiert. Auch die Länge der Studienzeiten an deutschen Universitäten wird von Studenten, die ein Vollstudium anstreben, als Hemmnis empfunden. Als schwierig erweist sich zudem die Frage der Anerkennung der Hochschulabschlüsse. Dies führt dazu, dass die Möglichkeit eines Studiums in der Bundesrepublik Deutschland auf viele ausländische Studenten nur einen geringen Reiz ausübt. Sie geben anderen Ländern und Ausbildungssystemen den Vorzug. Diese nicht gerade schmeichelhafte Diagnose hat grundsätzlich nichts von ihrer Aktualität verloren, wenngleich in letzter Zeit einige wichtige und richtige Reformmaßnahmen eingeleitet wurden. Dabei gab es vor kurzem vor allem die sinkende oder bestenfalls stagnierende Zahl ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen, insbesondere von Studierenden aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Anlass zur Sorge, eine Entwicklung, die zur Diagnose führte. Im internationalen Kontext mangelt es den deutschen Hochschulen an Attraktivität. Und so stellt sich folglich auch die Frage, wie und durch welche strukturellen Reformen die Position der deutschen Hochschulen im internationalen Wettbewerb gestärkt und ihre internationale Attraktivität verbessert werden könnte.
Internationalität im geregelten Kulturföderalismus. Um dieses Problem zu klären, wurde 1995 eine Arbeitsgruppe der Bund-Länder-Kommission BLK zum Thema internationale Attraktivität eingerichtet. Die Arbeitsgruppe machte sich mit Elan an die Arbeit. Allerdings wurden die Beratungen alsbald wieder auf Eis gelegt. Und das aus einem Grund, der für die deutsche Situation und das zu behandelnde Problem fast schon symptomatisch ist. Nach einer publikumswirksamen Pressekonferenz der damaligen Bundesminister Kinkel und Rüttgers, auf der Maßnahmen zur Behebung des konstatierten Defizits vorgestellt wurden, fühlten sich die Länder und die Ländervertreter in der genannten Arbeitsgruppe so brüskiert, dass sie aus Protest die Arbeit wieder einstellten. Dass die vorgebrachten Maßnahmen keinesfalls revolutionär waren und sich von dem, was in der BLK beraten wurde, eigentlich nicht unterschieden, spielte keine Rolle. Geächtet wurden lediglich ein vermeintlicher Eingriff in die Kulturhoheit der Länder und die Missachtung des sensiblen deutschen Kulturföderalismus. Diese deutsche Pittoreske verdeutlicht zweierlei. Zum einen, in welchem komplexen und komplizierten System in Deutschland Hochschulpolitik betrieben wird und dass der Kulturegoismus einzelner Länder vielfach den erforderlichen Reformen im Hochschulbereich entgegensteht. Hochschulpolitik ist in Deutschland Sache des Landesherrn Dafür mag es gute Gründe geben und es soll auch nicht der Anschein erweckt werden, als sei ein hochschulpolitischer Zentralismus eine echte Alternative. Allerdings wird der Föderalismus, was förderlich wäre, nicht kompetitiv, sondern in erster Linie kooperativ betrieben, was häufig zu Kompromissen auf dem Niveau des kleinsten gemeinsamen Nenners führt und Entscheidungsblockaden nicht ausschließt. Dies ist wohl auch der Grund dafür, warum Deutschland auf europäischer Ebene hochschulpolitisch kaum eine Rolle spielt. Zum anderen ist sie aufschlussreich mit Blick auf die Rolle des Staats gegenüber den Hochschulen. Die internationale Attraktivität von Hochschulen, so scheint es, fällt nicht primär in den Aufgabenbereich der einzelnen Hochschule. Sie muss durch staatliche Maßnahmen hergestellt und geregelt werden. Die Autonomie der Hochschulen bei der Definition ihres Profils, und dieses kann ja auch ein dezidiert internationales Profil sein, tritt dabei in den Hintergrund. Dies wiederum legt den Umkehrschluss nahe, dass ihre fehlende internationale Attraktivität ebenfalls das Ergebnis staatlicher Regelungen sein könnte. Ganz falsch ist diese Annahme nicht. Man denke nur an den immensen Aufwand, der betrieben wird, um zum Beispiel Rahmenprüfungsordnungen und Rahmenstudienordnungen festzulegen, mit dem Ziel, eine größtmögliche Einheitlichkeit im Hochschulsystem herzustellen, das dabei in erster Linie auf scheinbare Bedürfnisse des nationalen, wenn nicht gar regionalen Arbeitsmarktes gezielt wird und dies nicht unbedingt die internationale Orientierung der Hochschulen fördert, liegt auf der Hand. Was die Hochschulen aber brauchen, sind gerade keine weiteren staatlichen Regulierungen, Erlasse und Verordnungen, also keine Prozesssteuerung des Hochschulbetriebs durch den Staat, der in der Vergangenheit immer wieder versucht hat, über direkte Eingriffe in die Hochschulen die Arbeits- und Entscheidungsprozesse unmittelbar festzulegen. Damit sollten akute Defizite und offensichtliche oder angenommene Missbräuche behoben werden. Unter dem Druck der staatlichen Regulierungsdichte mutiert die Hochschule dann zur nachgeordneten Behörde, deren Aufgabe sich im reibungslosen Vollzug von Verordnungen und Vorgaben erschöpft. Damit ist zugleich angedeutet, in welchem Zusammenhang Bemühungen zur Verbesserung der Internationalität des Hochschulsystems gesehen werden müssen, nämlich im Zusammenhang mit dem Übergang zu einem neuen Steuerungssystem, das auf der institutionellen Autonomie von Hochschulen beruht und ihre Flexibilität und Reagibilität wiederherstellt. Wohin Freiräume für eigenverantwortliche Entscheidungen führen können, zeigt das Beispiel des Hochschulrahmengesetzes von 1998, das vom Bundespräsidenten im August unterschrieben und damit rechtsgültig wurde. Die dort eröffnete Möglichkeit, gestufte Bachelor- und Masterstudiengänge zu schaffen, wurde von vielen Hochschulen bereits im Vorgriff aufgenommen. Und im September desselben Jahres gab es schon mehr als 120 Bachelor- und Masterangebote in Universitäten und Fachhochschulen. Vergebliche Reformversuche. Die institutionelle Autonomie und Handlungsfähigkeit muss also auch beim Thema Internationalisierung den Ausgangspunkt aller Bemühungen markieren. Zu kurz greifen dagegen alle jene Vorschläge, die lediglich auf punktuelle Veränderungen abzielen und übergreifende Bezüge ignorieren. Dies gilt auch für die von einer nunmehr ehemaligen Wissenschaftsministerin vorgebrachten Vorschläge, an den Hochschulen spezielle, curricular ausgestaltete und gut organisierte Lehr- und Studienangebote für ausländische Studierende zu entwickeln, für günstige Betreuungsrelationen zu sorgen und Vorlesungen in englischer Sprache anzubieten. So gut diese Vorschläge auch gemeint sein mögen, sie lösen nicht das Problem, sondern schaffen lediglich eine neue Variante des dualen Systems, das im Hochschulbereich zwischen Studienstrukturen und Bedingungen für ausländische und inländische Studierende unterscheidet. Ob derartige Parallelaktionen tatsächlich den erwünschten Veränderungen herbeiführen können, ist mehr als fraglich. Denn ohne tiefergreifende Veränderungen in den Strukturen und der Organisation des Studiums wird das Ziel einer stärkeren Internationalisierung wohl kaum zu erreichen sein. Nun stößt aber diese Einsicht auf den organisierten Widerstand von Hochschulverbänden und Studierendenvereinigungen. Gewarnt wird unisono vor der drohenden Verschulung und Entwissenschaftlichung des Studiums, eine Gefahr, die immer dann besprochen wird, wenn von einer deutlicheren Strukturierung von Studiengängen und einer Stufung von Abschlüssen die Rede ist. So unterschiedlich die dabei vorgebrachten Argumente auch sein mögen, was in dieser Ablehnung letztlich zum Ausdruck kommt, sind ein grundsätzliches Dilemma und eine tiefer liegende Spannung, die unser Hochschulsystem durchzieht. Bildung oder Ausbildung. Es ist dies die Spannung, die Bildung von Ausbildung trennt und beide Begriffe mit unterschiedlichen Welten assoziiert. Denn während der Bildungsbegriff einen Raum des tendenziell Interessenlosen auf die Entwicklung des ganzen Menschen ausgerichteten Studierens markiert und von daher vom Bereich der Praxis distanziert ist, ist der Begriff der Ausbildung ganz wesentlich ziel- und zweckgerichtet. Das heißt, auf den Erwerb von Kenntnissen und Fähigkeiten ausgerichtet, die auf ihre Anwendung und Umsetzung in der Praxis warten. Von daher ist der Prozess der Ausbildung, einer Strukturierung und einer Einbindung in Ausbildungsprogramme weniger verschlossen als der Bildungsprozess, der eindeutig ethische Dimensionen besitzt und primär eine Aufgabe des Einzelnen ist. Nun ist es für die deutsche Hochschul- und Bildungspolitik durchaus charakteristisch, dass je nach Bedarf entweder der Bildungs- oder der Ausbildungsaspekt bemüht wird. So schlägt man sich gern auf die Seite der Bildung, wenn es etwa um die in ihrer Tendenz zumeist abwertende Beurteilung angeblich verschulter Hochschulsysteme anderer Länder, insbesondere der USA, geht, denen gern das hehre Humboldtsche Ideal des Studierens in Einsamkeit und Freiheit oder das Verständnis der Hochschule als Gelehrtenrepublik entgegengehalten wird. Andererseits betont man immer dann die Ausbildungsseite, wenn Bildung zu Missständen wie langen Studienzeiten, Orientierungslosigkeit in unstrukturierten Studiengängen etc. führt. Dann hätte man es gerne, wenn Universitäten stärker ihre Funktion als Einrichtung der Berufsausbildung und Vorbereitung wahrnehmen würden. Und dann fühlt sich auch die Ministerialbürokratie berufen, an den Hochschulen nach dem Rechten zu sehen und sie in einer Fülle von Detailregelungen zu unterwerfen. So bleibt die Spannung zwischen Bildung und Ausbildung letztlich ungelöst und vielleicht muss sie das auch immer sein. Jedenfalls bleibt die Vermutung, dass in dieser ungelösten Spannung auch eine der Ursachen dafür zu suchen ist, dass die Studienstrukturen an deutschen Hochschulen jenes Maß an internationaler Inkompatibilität aufweisen, das gemeinhin als Ursache für ihre Attraktivitätsdefizite gehandelt wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber auch der Hinweis auf die Hochschulpolitik der Europäischen Union, der ein dezidierter Ausbildungsbegriff zugrunde liegt. Sowohl im Vertrag von Rom als auch im Maastricht-Vertrag, jüngst auch wieder in der Bologna-Erklärung, wird Hochschulausbildung eindeutig als Berufsvorbereitung definiert. Hochschulen vermitteln denjenigen Fähigkeiten, die zur späteren Berufsausübung erforderlich sind. Man mag dies durchaus kritisch beurteilen. Eines wird jedoch deutlich, nämlich die Notwendigkeit, den in Deutschland weithin gültigen Bildungsbegriff differenziert, und zwar auch mit Blick auf seine Europatauglichkeit, zu hinterfragen.
Bachelor und Master, Modeerscheinung oder Notwendigkeit? Nun wird aber eine stärkere Differenzierung der Studienstrukturen durch die Einführung gestufter Abschlüsse langsam aber sicher zur Realität an deutschen Hochschulen. Zur Verstärkung der internationalen Dimension und zum Abbau struktureller Inkompatibilitäten ist dies sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Richtig erscheint diese Entwicklung, aber auch mit Blick auf die Veränderungen der generellen Rahmenbedingungen, unter denen Lehren und Lernen an Hochschulen in Zukunft stattfinden werden. Hier ist mit tiefgreifenden Veränderungen zu rechnen, die eine deutlichere Flexibilisierung und Differenzierung sowie eine höhere Durchlässigkeit von Studienstrukturen erforderlich erscheinen lassen. Denn das Studium und die wissenschaftliche Weiterbildung werden in zunehmendem Maße zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder Phasen sowie an unterschiedlichen Lernorten stattfinden, auch und nicht zuletzt im virtuellen Raum des Internets. Bildung und Ausbildung unterliegen damit einer Entinstitutionalisierung, die letztlich in der Vielfalt von Lehr- und Lernorten und der erforderlichen Mobilität begründet ist. Sie werden aber auch in zunehmendem Maße in einem wettbewerblichen Rahmen erfolgen, in dem neben Hochschulen auch private Anbieter und ausländische Einrichtungen tendenziell dazu beitragen, nationalstaatliche Bildungsmonopole aufzubrechen. Darüber hinaus legen die Anforderungen an lebenslanges Lernen eine bewusstere Gestaltung von Schnittstellen zwischen Lern- und Ausbildungsorten einerseits und beruflichem Einsatzort andererseits nahe, wobei die Aufgabe darin besteht, möglichst reibungslose und anschlussfähige Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Orts- und zeitabhängige Formen des Lehren und Lernens werden somit mittelfristig ebenso an Bedeutung verlieren, wie die bislang gültige Vorstellung von Bildung und Ausbildung als geschlossene, zusammenhängende Lernphasen. Anstelle von Studien- und Ausbildungsgängen, die auf längere Zeiträume angelegt sind, wird eine stärkere Modularisierung von Bildungs- und Ausbildungseinheiten in den Vordergrund rücken müssen und gestufte Abschlüsse nach dem Bachelor- und Masters-Modell erscheinen als ein richtiger Weg in Richtung Modularisierung. Damit ist aber zugleich gesagt, worum es bei den neuen gestuften Abschlüssen eben nicht gehen kann, nämlich um die Einführung von bloßen Abbrecherzertifikaten oder erweiterten Vordiplomen. Erforderlich sind vielmehr curricular unterfütterte Studienangebote mit eigenständigen Zielen und Profilen sowie mit einer ausgeprägten Anschlussfähigkeit an nachfolgende Ausbildungsphasen oder Module. Akkreditierung als Instrument der Qualitätssicherung. Richtig ist aber auch die Entscheidung, die neuen Abschlüsse aus dem bisherigen System der staatlich administrierten und bundesweit über Rahmenstudien und Prüfungsordnung normierten Qualitätssicherung herauszulösen und die Angebotsentwicklung wie auch die Qualitätssicherung für diese Angebote in die Hand der Hochschulen selbst zu legen. Gestufte Abschlüsse sollen akkreditiert und damit einer neuen Form der Qualitätssicherung unterzogen werden. Das bedeutet Folgendes: Die grundsätzliche Entscheidung über die Entwicklung von Studienangeboten, etwa in Form von Bachelors- und/oder Masterstudien, aber auch einzelne Ausbildungsmodule, liegt bei jeder Hochschule selbst. Im Idealfall sind entsprechende Entscheidungen das Ergebnis eines strategischen Planungsprozesses auf Hochschul- und/oder Fachbereichsebene, wodurch eine weitgehende Konsistenz zwischen der übergeordneten Ziel- und Profilbildung hergestellt werden kann. Gegen diesen Angeboten fungiert Akkreditierung als Element der externen Qualitätssicherung. Sie ist als kritisches Korrektiv für autonome Entscheidungen auf der Hochschulebene zu verstehen, das auf die Einhaltung von standortübergreifenden Qualitätsstandards sowie auf die Transparenz und Vergleichbarkeit von Studienangeboten abzielt. Akkreditierung erfolgt dabei im Sinne eines wissenschaftsgeleiteten Verfahrens grundsätzlich im Rahmen von Peer Reviews unter Einschluss von Vertretern des Arbeitsmarktes, eventuell auch des Staates. Akkreditierung ist also keine Aufgabe von Technokraten, sondern Ergebnis einer von Fachvertretern vorgenommenen Evaluation. Akkreditierung ist damit zugleich Ausdruck einer Anerkennung von Qualifizierungsangeboten über den jeweiligen hochschulspezifischen Kontext hinaus. In diesem Sinn erfahren akkreditierte Studienangebote zugleich eine Legitimation durch die jeweilige Scientific Community. Diese Legitimation ist das Resultat einer erfolgreichen Qualitätsprüfung, die auf einer Kombination von Ex-ante und Ex-Post-Evaluierung beruht. Ex-ante insofern, als auf der Grundlage vorgelegter Dokumente die künftige Einhaltung definierter Qualitätsziele und festgelegter Qualitätsstandards glaubhaft gemacht wird. Ex post insofern, als bereits erzielte Erfolge mit in die Betrachtung einbezogen werden. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die Notwendigkeit, dass Akkreditierung in bestimmten Zeitabständen alle 5 bis 10 Jahre wiederholt werden muss. Dass also die einmal aufgrund einer erfolgreichen Qualitätsevaluation ausgesprochene Legitimation bestätigt werden muss, bei negativen Befunden aber auch wieder entzogen werden kann. Nun liegt es auf der Hand, dass die Mindeststandards, die einer Akkreditierung zugrunde liegen, nur anhand sehr globaler Zielsetzungen und Kriterien im Sinne von Benchmarks definiert werden dürfen, damit nicht wieder eine Detailsteuerung auf der Ebene der Lehr- und Lerninhalte einzelner Lehrveranstaltungen entsteht. Zu warnen ist daher vor einer allzu kleinteiligen Festlegung der Akkreditierungskriterien zugunsten allgemeiner Orientierungsmarken. Welche Kriterien kommen dafür in Frage? Zum einen das Kriterium der Glaubwürdigkeit und Nützlichkeit. Studienangebote müssen in ihrer Zielsetzung und in ihren Inhalten glaubhaft und nützlich sein, und zwar für Studierende wie auch für den Arbeitsmarkt und potenzielle Arbeitgeber. Zum anderen müssen sie Qualifikationen vermitteln, die nachhaltig und zwischen Institutionen und im Rahmen des lebenslangen Lernens verschiedenen Bildungskontexten transferierbar sind. Dazu müssen sie einheitliche Mindeststandards hinsichtlich ihrer Qualität erfüllen, allerdings ohne in der konkreten Qualitätsausprägung Beschränkungen nach oben zu unterliegen. Und schließlich müssen sie in übergreifende Bildungs- und Ausbildungsstrukturen integrierbar sein. Diese Benchmarks sind als grobe Orientierungsmarken ausreichend. Sie können dann in verschiedene Ausprägungen heruntergebrochen und für die Durchführung von Akkreditierungsverfahren weiter operationalisiert werden. Benchmarks für gestufte Abschlüsse und ihre Akkreditierung. Folgende Kriterien und ihre konkreten Ausprägungen können als Mindeststandards für gestufte Abschlüsse und ihre Akkreditierung angesehen werden. Glaubwürdigkeit. Ausprägungen sind: Ziele und zu erreichendes Qualifikationsprofil sind klar formuliert. Relevanz des Angebots für definierte Zielgruppen. Inhalte und Profil der Qualifikation werden von relevanten Abnehmern, Arbeitsmarkt anerkannt und unterstützt. Kontinuierliche Anpassungen von Qualifizierungsprofilen und Zielen an veränderte Umweltbedingungen, zum Beispiel Arbeitsmarkt, Nachfrageverhalten. Kriterium Transferierbarkeit und Nachhaltigkeit. Ausprägungen sind: Qualifikationen bzw. Qualifizierungsangebote stehen in einer logischen und erkennbaren Beziehung zu anderen Qualifikationen bzw. Qualifizierungsangeboten, Vernetzung. Qualifikationen bzw. Qualifizierungsangebote sind mit Credit Points verbunden, auf die andere Qualifikationen bzw. Qualifizierungsangebote aufbauen. Die Relevanz erworbener bzw. vermittelter Kenntnisse und Fähigkeiten bleibt über einen längeren Zeitraum erhalten. Kriterium Integration. Ausprägungen. Erworbene bzw. vermittelte Kenntnisse und Fähigkeiten stehen in einem weiteren Zusammenhang mit einem spezifischen Ausbildungsprofil. Qualifikationen bzw. Qualifizierungsangebote ermöglichen eine valide Leistungsbemessung. Qualifizierungsbausteine beziehen sich auf relevante Bedürfnisse seitens der Studierenden wie auch des Arbeitsmarktes. Qualifizierungsbausteine lassen eine logische und offensichtliche interne Vernetzung erkennen. Die Durchlässigkeit zwischen einzelnen Qualifizierungsbausteinen ist gewährleistet und für potenzielle Nachfrager Transparenz. Quelle: New Zealand Ministry of Education, A Future Qualifications Policy for New Zealand, A Plan for the National Qualifications Framework, Green Paper, June 1997.
Akkreditierung als Paradigmenwechsel. Damit erscheint Akkreditierung als ein Verfahren der nichtstaatlichen Qualitätssicherung sowie der zeitlich begrenzten Legitimation von Entscheidungen der Angebotsentwicklung als Pendant zu einer weitreichenden Autonomie und Selbststeuerung von Hochschulen. Letztlich heißt das: Akkreditierung ist nichts anderes als das Symptom für einen Paradigmenwechsel im deutschen System der Hochschulsteuerung, insofern als die institutionelle Selbststeuerung an die Stelle staatlicher Regulierungen, Verordnungen und Erlasse tritt. Daher kann Akkreditierung auch kein von staatlicher Seite aus administriertes Verfahren sein. Sie muss vielmehr in der Verantwortung der Hochschulen selbst liegen. Sie muss als hochschulnahes, wissenschaftsgeleitetes Verfahren konzipiert und implementiert werden, wozu regionale, fächer- oder hochschulspezifische Akkreditierungsverbünde gegründet werden müssen. Oder aber man sucht sich die Qualitätsmesslatte bei schon bestehenden und anerkannten internationalen Agenturen. Einige Hochschulen tun dies bereits und letztlich ist das wohl auch die zukunftsweisende Richtung. Damit bricht Akkreditierung mit dem Dogma, alle Hochschulen seien gleich oder müssten es sein. Stattdessen betont sie Differenzierung und Wettbewerb und setzt dabei auf Qualität. Denn an die Stelle von Rahmenstudienordnungen treten Mindeststandards für die Qualität der Lehre. Rahmenstudienordnungen setzen verbindliche Obergrenzen für die institutionelle Bewegungsfreiheit. Sie normieren Individualitäten und nivellieren Profilerhebungen. Mindeststandards dagegen müssen zwar eingehalten werden, Dadurch garantieren sie Qualität, nach oben sind sie aber offen. Und damit erlauben sie, besser und anders zu sein als die anderen und dies auch offen zu sagen. Ein Novum in der deutschen Hochschullandschaft. Und wer profitiert von einem derartigen Verfahren? Eigentlich alle. Die Hochschulen, da sie mehr Freiheiten erhalten, attraktive Studienangebote zu entwickeln und dabei nicht mehr den Umweg über die Ministerien gehen zu müssen. Die Studenten, da sie wie bisher von einem bestimmten Maß an Qualität ausgehen, darüber hinaus aber eine größere Vielfalt an Angeboten erwarten können. Und schließlich die Ministerien selbst, die sich nicht mehr um jede Einzelheit einer Studienordnung kümmern müssen, sondern wieder die Zeit für eigentliches Geschäft zur Verfügung haben, für die Definition und Umsetzung der politischen Ziele und Rahmenbedingungen des Bildungssystems. Akkreditierung führt also zu einem neuen Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Hochschulen. Akkreditierung ist ein Element eines neuen Steuerungssystems, in dem sogenannte Pufferinstitutionen wesentliche Angelegenheiten der Hochschulsteuerung treuhänderisch für den Staat wahrnehmen. Dies sind Steuerungsinstanzen, die auf einer Ebene zwischen Staat und Hochschulen angesiedelt sind und die auf der Grundlage einer klaren Trennung politischer Verantwortlichkeiten von Angelegenheiten der eigenverantwortlichen strategischen Hochschulführung operieren. Dies hat aber auch zur Folge, dass Akkreditierung, sofern sie kein Fremdkörper im deutschen Hochschulsystem bleiben soll, der früher oder später wieder abgestoßen wird, auch in anderen Bereichen Veränderungen erforderlich macht, etwa bei der staatlichen Hochschulfinanzierung und bei den Leitungs- und Organisationsstrukturen in den Hochschulen selbst. Hier zeigt sich erneut die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sicht der Hochschulreform, die sich nicht auf Einzelmaßnahmen beschränken darf. Einige der lateralen Bezüge von Akkreditierung als Element eines neuen Steuerungsmodells sollen daher kurz skizziert werden. Akkreditierung und Hochschulfinanzierung. Im Zusammenhang mit einer Reform der staatlichen Hochschulfinanzierung wird derzeit insbesondere ein Drei-Komponenten-Modell diskutiert, in dessen Rahmen der Globalzuschuss an einer Hochschule auf einem Volumen, einem Leistungs- und einem Innovationsteil ermittelt werden soll. Die volumenbezogene Finanzierung bedeutet eine staatliche Kostenerstattung für die übernommenen Aufgaben der Hochschulen. Sie ist in der Regel über formell gebundene, indikatorbasierte Zuweisungen zu realisieren und bestimmt sich in erster Linie auf der Grundlage der Nachfrage nach Studienplätzen bzw. nach dem Umfang der Forschungsaktivitäten. Der Innovationsanteil hingegen erfordert diskretionärer einzelfallbezogene, ermessensbestimmte Zuweisung, da gezielte Innovationsanreize über rückwärtsgewandte Indikatormessungen nur schwer zu ermitteln sind. Der Leistungsanteil bezieht sich auf hochschulpolitische Ziele, die als solche auch politisch entschieden und verantwortet werden müssen. Auch dieser Anteil sollte über formell gebundene, indikatorbasierte Zuweisungen realisiert werden. Geht man von einem derartigen Finanzierungsmodell aus, so wäre es durchaus denkbar, für die staatliche Finanzierung von Studienplätzen im Rahmen des Volumenanteils eine Akkreditierung der jeweiligen Studienangebote vorauszusetzen. In die Berechnungen einbezogen würden demnach lediglich diejenigen Studienplätze, die in akkreditierten, das heißt in dem Qualitätssiegel der Akkreditierung ausgestatteten Studienplätzen angesiedelt sind. Nicht akkreditierte Studienangebote finden bei der Berechnung des Volumenanteils demnach keine Berücksichtigung. Nun wird es an Hochschulen in Zukunft auch Studienangebote geben müssen, die noch keine Akkreditierung erhalten haben. Dies ist zum Beispiel der Fall bei neuen, innovativen Studienangeboten, die im Rahmen der strategischen Planung einer Hochschule und mit Blick auf die Profilbildung einer Hochschule entwickelt wurden, für die aber noch keine Akkreditierung vorgenommen wurde. Aber auch bei Studienangeboten, die bereits ein Akkreditierungsverfahren durchlaufen haben, die jedoch nicht die zugrunde gelegten Qualitätsstandards erfüllen konnten und denen folglich eine Akkreditierung vorenthalten oder wieder entzogen wurde. Will die Hochschule dennoch an dem Studienangebot festhalten, so kann sie es im Rahmen eines Globalhaushalts durch hochschulinterne Mittelumschichtungen subventionieren. Erkennbar wird in diesem Zusammenhang die zunehmend in den Vordergrund tretende Managementorientierung auf den verschiedenen Handlungsebenen einer Hochschule sowie in dieser Hinsicht erforderlichen Veränderungen der gängigen Verfahren der Entscheidungsfindung und Durchsetzung. Alternativ zu einer hochschulinternen Subventionierung könnte eine Finanzierung über den Innovationsanteil im Rahmen des hochschulbezogenen Globalbudgets erfolgen. Form einer zeitlich beschränkten Anschub- oder Übergangsfinanzierung könnten der Hochschule bis zum Zeitpunkt der erfolgten Akkreditierung des Studienangebots innovationsbezogene Sondermittel zugewiesen werden. Hierüber müsste zwischen Hochschule und dem zuständigen Ministerium verhandelt werden, wobei die Ergebnisse in Form von Ziel- und Leistungsvereinbarungen festgehalten werden. Auf diese Weise könnte nicht nur die Entwicklung innovativer Angebote gefördert werden. Für die betreffende Hochschule läge in dieser Art der Finanzierung auch ihre Einbindung in Ziel- und Leistungsvereinbarungen auch ein Anreiz zur qualitätsorientierten Weiterentwicklung des Angebots mit Blick auf seine erfolgreiche Akkreditierung. In diesem Falle wäre zudem eine Honorierung dieser besonderen Anstrengung und die Erlangung der Akkreditierung könnte als solche angesehen werden, im Rahmen des Leistungsanteils im Globalbudget denkbar. Diese kurzen Skizzen sollten eines deutlich machen. Akkreditierung ist mehr als ein Schlagwort, mehr als ein hochschulpolitischer Modetrend. Akkreditierung ist ein notwendiger Baustein in einem neuen Steuerungssystem. Es ist die logische und damit unerlässliche Weiterentwicklung der Reformen, die bereits auf den Weg gebracht wurden. Daher erscheint es dringend erforderlich, die Chancen von Akkreditierung für eine Stärkung von Leistungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit unserer Hochschulen zu ergreifen und sie aktiv weiterzuentwickeln, auch im Interesse einer Stärkung ihrer Internationalität.